Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Keine 6 Stunden mehr, dann ist es vorbei, dieses Jahr 2020. Dieses Jahr, das ganz im Zeichen der Pandemie stand. Wir hören, was die Kanzlerin in ihrer Neujahrsansprache sagt. Wir berichten über die wahrscheinliche Verlängerung des Lockdowns und über den Impffortschritt, der sich bisher so zäh hinzieht. Zäh hingezogen hat sich auch der Brexit. Wir sind in Großbritannien am wirklich allerletzten Tag, bevor die EU-Verbindungen gekappt werden. Und wir gucken nach Berlin. Wie ist die Hauptstadt vorbereitet auf die Silvesternacht? Und der Hintergrund ab 7:20 trägt den Titel Nebenwirkungen im Schatten von Corona, Straßburg und das EU-Parlament. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Angela Merkel steht vor den letzten Monaten ihrer Kanzlerschaft. Im Herbst ist Schluss nach 16 Jahren als Regierungschefin. Und sie ist es heute auch ihre letzte Neujahrsansprache. Nach einem bewegten Jahr wirkt auch sie bewegter als sonst. Um 19.05 Uhr können Sie sie im Programm bei uns in voller Länge hören. Klaus Remme hat aber schon jetzt die Kernbotschaften herauspicken dürfen.
Als die Bundeskanzlerin in ihrer Ansprache im vergangenen Jahr auf ein neues Jahrzehnt einstimmte, aus ihrer Sicht gute Gründe nannte, zuversichtlich zu sein und am Ende ein gesundes neues Jahr wünschte, da konnte sie nicht ahnen, welche Bedeutung gerade die Gesundheit wenig später bekommen würde. 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hat, sagt Angela Merkel denn auch am Anfang ihrer heutigen Neujahrsansprache.
Ein bis dahin unbekanntes Virus dringt in unsere Körper und unsere Leben ein. Es trifft uns da, wo wir am allermenschlichsten sind. Im engen Kontakt, in der Umarmung, im Gespräch, beim Feiern. Das Virus macht normales Verhalten zu einem Risiko und ganz ungewohnte Schutzmaßnahmen normal.
Merkel bezeichnet das vergangene Jahr als ein Jahr des Lernens, als ein atemloses Jahr, an dessen Ende es auch einmal heiße, innezuhalten und zu trauern.
Wir dürfen als Gesellschaft nicht vergessen, wie viele einen geliebten Menschen verloren haben, ohne ihm in den letzten Stunden nah sein zu können.
Gerade gegenüber den Angehörigen der Opfer seien Verschwörungstheorien, mit denen das Virus bestritten oder geleugnet werde, zynisch und grausam. Die Bundeskanzlerin würdigt den Einsatz des medizinischen Personals, die Arbeit in den Gesundheitsämtern und die Unterstützung der Bundeswehr. Die richtige, disziplinierte Haltung werde auch im kommenden Jahr nötig sein.
Diese Tage und Wochen, da gibt es nichts zu beschönigen, sind schwere Zeiten für unser Land. Und so wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Es wird noch eine ganze Zeit an uns allen liegen, wie wir durch diese Pandemie kommen. Der Winter ist und bleibt hart.
Doch staatliche Unterstützung in nie dagewesener Höhe helfe, so Merkel. Die Bundesregierung habe Gewerbetreibende, Arbeitnehmer, Soloselbstständige und Künstler nicht allein gelassen. Die Pandemie sei eine politische, soziale und ökonomische Jahrhundertaufgabe.
Was lässt mich hoffen?
Fragt die Bundeskanzlerin und nennt als Antwort die Gesichter der ersten Geimpften und die Leistung der Wissenschaftler weltweit, aber gerade auch in Deutschland. Neben der Pandemie streift sie lediglich kurz andere Themen, gleichwertige Lebensbedingungen, Bildungsgerechtigkeit und den Klimaschutz, den Schwerpunkt ihrer Ansprache im vergangenen Jahr. In einem Rückblick auf ihre Jahre als Kanzlerin, da sie zur Bundestagswahl ja nicht wieder antrete, sei es aller Voraussicht nach ihre letzte Neujahrsansprache im Amt, schloss Angela Merkel mit den Worten:
Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir, trotz aller Sorgen und mancher Skepsis, mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen.
Die Bundeskanzlerin in voller Länge, wenn Sie möchten, bei uns um 19.05 Uhr. Im neuen Jahr wird vieles besser, hoffentlich, aber wir werden Geduld brauchen, weiterhin. Schon seit Wochen ist den meisten klar, dass der Lockdown, der aktuell bis zum 10. Januar gilt, verlängert wird. Gudula Geuter mit ihrem Corona-Update aus Berlin.
Am 5.1. trifft Kanzlerin Angela Merkel die Länderchefs. Sie sind es, die entscheiden. Und immer mehr von ihnen äußern sich in diesem Sinn. Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin.
Ja, das ist eben von den Zahlen auch abhängig. Aber wir sehen ja eine Tendenz. Wir sehen, dass wir höchstwahrscheinlich weiter eingreifen müssen. Und allzu viele Stellschrauben gibt es nicht. Es sind natürlich vor allen Dingen die Kontakte. Da kommen ja auch die Infektionen her im privaten Bereich.
Auf die Zahlen kommt es an, sagt also Müller gegenüber NTV RTL. Die sind derzeit hoch mit mehr als 32.500, höher als im Wochenvergleich. Allerdings, auch das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass ein solcher Vergleich nur bedingt sinnvoll ist. Denn vermutlich tragen zu diesen hohen Zahlen auch Nachmeldungen nach den Feiertagen bei. Die Entwicklung ist also unklar. Schon deshalb sagte Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, bereits gestern im WDR:
Es wird bis zur Entscheidung der Ministerpräsidentin am 4. und 5. Januar nach meiner Einschätzung keine neuen Daten geben, sodass wir alle davon ausgehen müssen, dass der Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert werden wird.
Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, Tobias Hans aus dem Saarland, zuvor auch schon Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, sie alle äußern sich ähnlich. Ebenso wie SPD-Co-Chefin Saskia Esken oder die Bundesminister Jens Spahn und Peter Altmaier. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer Überlastung der Kliniken. Ihr Präsident Gerald Gass prognostizierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Rückgang der Zahlen erst ab Mitte Januar. Was bleibt nach alledem überhaupt zu besprechen am 5.1.? Offenbar einiges. Bei einem vorbereitenden Gespräch zwischen Kanzleramtsminister Helge Braun und den Chefs der Staatskanzleien soll es, so berichten es mehrere Quellen, um den genauen Zuschnitt gegangen sein. Da habe es noch keine Einigkeit gegeben. Nach den heutigen Äußerungen Michael Müllers könnte möglicherweise selbst eine Verschärfung nicht ausgeschlossen sein. Unterschiedliche Stimmen gibt es auf der anderen Seite zu der Frage, wann die Schulen wieder geöffnet werden sollen.
Wir werden aber mit Sicherheit uns auch perspektivisch ja mit der Situation an den Schulen auseinandersetzen. Gibt es dort eine bestimmte Problemlage und wie kann man darauf reagieren?
Sagt ergebnisoffen der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Müller. Die Frage sei tatsächlich offen, so stellt es Laschet dar. Am Vorabend des Treffens wolle man sich mit Wissenschaftlern beraten und auch diese Frage erörtern. Wie lange Einschränkungen weiter gelten sollen, auch das ist offen. Manuela Schwesig will die Neuinfektionen pro 100.000 zuerst für längere Zeit unter 50 sehen. Das dürfte in die Richtung weisen, von der in seiner gestrigen Pressekonferenz auch Bundesgesundheitsminister Spahn gesprochen hatte.
Wir werden für die nächsten 2-3 Monate alle mindestens noch miteinander unter diesen für uns alle erschwerten Bedingungen aufeinander aufpassen müssen.
Bei Armin Laschet klingt das etwas anders.
Wir wissen vielleicht nach 1-2 Wochen besser, wie sind wir denn über die Weihnachtstage, über die Neujahrstage, über alle diese Begegnungstage gekommen? Und dann hat man ein klareres Bild. Also auf Sicht fahren bleibt richtig.
Unterdessen geht auch die Debatte darüber weiter, ob Geimpfte wieder mehr Freiheiten haben sollen. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, über Privilegien der ersten Geimpften zu streiten, meint Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Dazu wisse man noch zu wenig über Dauer und Umfang der Impfwirkung. Tatsächlich ist vor allem nicht klar, ob Geimpfte auch davor geschützt sind, das Virus an andere weiterzugeben. Deshalb wird die Frage unterschiedlicher Freiheiten auch für die Zeit diskutiert, wenn diese Fragen geklärt und wenn mehr Menschen geimpft sind. Zwischen bereits Geimpfte und Nicht-Geimpfte dürfen wir keinen Keil treiben, mahnt Schäuble in der Neuen Osnabrücker Zeitung und meint vielleicht auch eine solche längerfristige Perspektive. Sein Parteifreund Friedrich Merz meint die bestimmt. Zitat: Grundrechte sind Individualrechte, aber keine kollektiven Rechte, die der Staat bei Bedarf allen entzieht und nur allen gleichzeitig zurückgewährt, wenn es die Lage wieder erlaubt. Das sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. So sieht es grundsätzlich auch der Staatsrechtler Christoph Möllers. Solange die Impfwirkung unklar sei, habe der Staat Spielräume. Danach seien Einschränkungen allenfalls für eine Übergangszeit möglich. Sollte die Impfung auch vor Infektiosität schützen, zeigt er sich in der Süddeutschen Zeitung überzeugt, seien Grundrechtseinschränkungen unverhältnismäßig.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. In diesem Jahr war vieles anders, wo früher um Centbeträge gefeilscht, wo gespart wurde, wo die schwarze Null die Maxime der deutschen Finanzpolitik war, geht's jetzt nur noch um Milliardenbeträge. Leben, Gesundheit bekommt einen unermesslichen Wert, wissend, dass ein Sparen an falscher Stelle alles nur noch schlimmer machen würde. So hatte der Finanzminister in diesem Jahr die Spendierhosen an. Frank Capellan.
Es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später.
Ein Finanzminister mit Knalleffekt. Olaf Scholz zieht in diesem Jahr ganz neue Seiten auf. Vizekanzler mit Kanzlerambitionen, ein Sozialdemokrat als Krisenmanager. Einst als Scholzomat verspottet, macht er plötzlich mit starken Worten von sich reden. So etwas habe schließlich noch niemand erlebt.
Deshalb wird hier nicht gekleckert. Es wird geklotzt.
Deutschland steht still, Scholz gibt keine Ruhe. Am 13. März sitzt er neben Wirtschaftsminister Peter Altmaier vor der Hauptstadtpresse und gibt deutschen Unternehmen eine unbegrenzte Kreditzusage.
Niemand weiß heute genau, wie lange die Herausforderung dauert.
Der Bund stellt Garantien über 550 Milliarden Euro in Aussicht, deutlich mehr als während der Finanzkrise 2008. Scholz kündigt im ersten Lockdown Steuerstundungen für Unternehmen an, die wegen Corona ins Trudeln geraten. Er ahnt früh, dass dies nicht reichen wird.
Es ist gegenwärtig noch gar nicht absehbar, ob das jetzt eine längerfristige Herausforderung sein wird in der ökonomischen Hinsicht.
Der Bund steigt bei der Lufthansa ein mit 9 Milliarden Euro. Für kleine und mittelständische Betriebe, die unter den Schließungen im Frühjahr besonders zu leiden haben, kommen Überbrückungshilfen auf den Tisch. 50 Milliarden Euro. Der Staat sorgt für Liquidität, will Pleiten verhindern.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen,
betont der Finanzminister, als die Koalition Anfang Juni seine Bazooka mit neuer Munition füttert. Konjunkturpaket 130 Milliarden Euro. Die Mehrwertsteuer wird bis Jahresende von 19 auf 16 bzw. 7% auf 5% gesenkt. Familien erhalten 300 Euro zusätzlich für jedes Kind. Die Kaufprämie für Elektroautos wird angehoben.
Uns war klar, wir brauchen einen Big Bang.
Meint damals CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und selbst die Opposition scheint halbwegs überzeugt. Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist besser als befürchtet.
Und doch wird manchem schwindelig angesichts der gewaltigen Summen, die in diesem Jahr in die Hand genommen werden. Vor Corona galt auch er als Sparminister.
Wir haben uns alle gemeinsam die schwarze Null vorgenommen.
Mit der Pandemie aber ist diese Null Geschichte. Der Bundestag setzt die Schuldenbremse außer Kraft. Im dritten Quartal steigen die Schulden von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen auf einen Rekordstand. 2,195 Billionen Euro. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt liegt der Schuldenstand bei 66%. Die Quote lag 2010 und 2012 über 80%, betont Olaf Scholz. Deutschland ist finanziell gut aufgestellt, meint der Kanzlerkandidat.
Deshalb bin ich so froh, dass in den Jahren, wo es uns gut ging, wir eben nicht einfach Geld ausgegeben haben.
Pflichtet ihm die Kanzlerin bei. Großzügig verteilt ihre Regierung weiter Geld. Im zweiten Lockdown stehen etwa Gastronomen und Hoteliers für November und Dezember 75% des Vorjahresumsatzes zu. Danach folgen wieder Überbrückungshilfen. Und so wird auch 2021 noch einmal geklotzt. 180 Milliarden Euro Neuverschuldung. Viel zu viel, schimpft die FDP. Rücklagen würden nicht genutzt. Doch Olaf Scholz scheint mit sich selbst im Reinen.
Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms.
Dabei ist noch gar nicht abzusehen, wie sich der Brexit auch auf die deutschen Finanzen auswirken wird. Heute um Mitternacht wird auch noch das letzte Band durchschnitten. Dann ist der Austritt Großbritanniens aus der EU vollends vollzogen mit dem Auslaufen der Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Das neue Handelsabkommen tritt um 0 Uhr in Kraft. Jenny Bayern aus London über die aktuelle Lage im Königreich.
Erst vor einer Woche an Heiligabend hatten sich beide Seiten auf das Abkommen einigen können. Vergangene Nacht wurde es vom britischen Parlament genehmigt.
The ayes to the right, 521. The noes to the left, 73. The ayes have it, unlock.
Man habe mit dem Abkommen etwas geschafft, was viele nicht für möglich hielten, erklärte Premier Boris Johnson gestern im Unterhaus.
Die Menschen in Großbritannien wussten in ihren Herzen von Anfang an, dass das hier möglich ist. Obwohl uns immer wieder gesagt wurde, wir könnten nicht alles haben. Wie oft hat uns die EU das gesagt? Dass wir nicht einerseits weiter wie bisher mit unseren europäischen Nachbarn Handel betreiben und andererseits die Kontrolle über die Gesetze und das Schicksal unseres Landes zurückbekommen könnten.
Aber genau das habe man geschafft, so Johnson. Souveränität und viele Vorteile für die Wirtschaft. Damit hatte Johnson immer wieder für den Brexit und den Post-Brexit-Deal mit der EU geworben. Ob die britische Wirtschaft wirklich davon profitieren wird, muss sich erst noch zeigen. Für die meisten Unternehmen in Großbritannien bedeutet das Ende der Übergangsphase jetzt erstmal viel Papierkram, vor allem im Logistikbereich. Viele müssen zusätzlich Personal einstellen. Dazu gehört auch der Logistikdienstleister Jordan Fried, erklärt Geschäftsführer John Swallow.
Das wird die Arbeit von mindestens 2 Leuten sein. Jetzt sind wir 12 Mitarbeiter und müssen dann auf 14 aufstocken. Das verursacht ziemlich hohe Kosten, für die irgendjemand aufkommen muss.
That's quite a lot of cost that someone's going to have to pay for.
Die einzig gute Nachricht für exportierende Firmen in Großbritannien ist, der Megastau rund um den Hafen in Dover ist weg. Die Lage ist ruhig. Auch der britische Handelsverband Logistics UK erwartet, dass es durch den Neujahrstag und das Wochenende dort nur wenig Verkehr gibt. Zumal viele Firmen ihre Transporte bewusst zeitlich nach hinten verschoben haben, um einem Verkehrschaos rund um den Brexit-Day zu entgehen. Das eigentliche Verkehrschaos könne sich allerdings Mitte bis Ende Januar aufbauen, fürchtet der Handelsverband. Den Briten selbst ist kurz vor dem endgültigen EU-Austritt nicht zum Feiern zumute. Sie sind zu sehr mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Für fast 80% der Bevölkerung gelten inzwischen die schärfsten Corona-Beschränkungen. Viele Krankenhäuser melden, sie seien noch mehr am Anschlag als bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Was den eigentlichen Brexit angeht, bleiben die Briten übrigens laut Meinungsforschungsinstitut YouGov weiterhin gespalten. Auf die Frage, ob der EU-Austritt im Nachhinein gesehen ein Fehler war, sagten 51% ja.
Gibraltar an der Südspitze Spaniens gehört seit über 300 Jahren zu Großbritannien. Allein überlebensfähig wäre das Überseegebiet mit seinen 35.000 Einwohnern wohl nicht. Da ist man auf die Kooperation mit Spanien angewiesen, auf den kleinen Grenzverkehr. Und so muss wegen des Brexits eine Sonderregelung her. Heute hat es darüber eine Einigung gegeben. Oliver Neuroth.
Die Bewohner von Gibraltar und den Orten auf der spanischen Seite können durchatmen, so die Worte von Spaniens Außenministerin González Laya. Die Vereinbarung sieht vor, dass Spanier ohne Grenzkontrollen nach Gibraltar reisen können und die Bewohner von Gibraltar ebenso frei in die Schengen-Staaten. Am Hafen und am Flughafen Gibraltars soll die EU-Grenzschutzagentur Frontex im Einsatz sein. Somit sei in letzter Minute verhindert worden, dass am Südzipfel Spaniens eine undurchlässige EU-Außengrenze entsteht, sagte die spanische Außenministerin. Der Grenzübergang zwischen Gibraltar und Spanien ist damit faktisch Geschichte. Beobachter in der Region sprechen von einem historischen Tag. Täglich pendeln etwa 15.000 Menschen aus dem wirtschaftlich schwachen Süden Spaniens ins wirtschaftlich starke Gibraltar, um dort zu arbeiten. Das hätten sie dank eines Sonderabkommens auch weiterhin unkompliziert tun können. Aber ohne die heutige Einigung wäre es beispielsweise zu aufwendigen Lkw-Kontrollen und Überprüfungen von Touristen an der Grenze gekommen und damit wohl zu langen Warteschlangen für die Pendler. Spanien und Großbritannien hatten bis zuletzt unter immer größerem Zeitdruck über eine Regelung für Gibraltar verhandelt. Der Status des britischen Überseegebiets war im Post-Brexit-Abkommen, das die EU mit Großbritannien an Heiligabend ausgehandelt hatte, nicht erwähnt worden.
Ein Land, zwei Systeme, dieses Motto hatte Deng Xiaoping, der damalige Staatschef, ausgegeben für die Zeit nach der Wiedervereinigung mit Hongkong. 50 Jahre sollte dieser Grundsatz währen, so das Versprechen, bevor die britische Kolonie 1997 an China zurückfallen würde. Hier im Kernland der Sozialismus, dort in Hongkong die freie Marktwirtschaft. Hier Totalitarismus, dort Demokratie. Doch gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, 50 Jahre wird dieses Hongkonger Privileg wohl nicht bestehen. Das nächste Indiz dafür, der bekannte Medienunternehmer und Demokratieaktivist Jimmy Lai muss wieder in Haft. Ruth Kirchner.
Nur wenige Tage nach seiner Freilassung auf Kaution sitzt Jimmy Lai jetzt wieder im Gefängnis und muss dort auf den Beginn seines Prozesses im April warten. Gegen seine Freilassung hatte die Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt, dem gab das oberste Gericht heute statt. Die Vorinstanz habe das nationale Sicherheitsgesetz falsch interpretiert, so die Begründung, eine Freilassung gegen Kaution sei nicht möglich. Vor dem Gericht drängten sich hunderte Journalisten sowie Unterstützer von Jimmy Lai. Eine Handvoll Gegner des Medienunternehmers riefen dazu auf, ihn hart zu bestrafen. Wegen des großen Andrangs wurde die Verhandlung live in andere Räume des Gebäudes übertragen. Jimmy Lai ist einer der profiliertesten Vertreter der Hongkonger Demokratiebewegung. Dem Multimillionär gehört das prodemokratische Boulevardblatt Apple Daily. Der 72-Jährige wurde Anfang des Monats festgenommen. Ihm werden unter anderem Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz zur Last gelegt, das die chinesische Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong im Sommer aufgezwungen hatte. Bei einer Verurteilung droht dem Medienunternehmer im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe. Das Sicherheitsgesetz ist der bislang stärkste Eingriff in die Autonomierechte Hongkongs und stellt unter Strafe, was von Peking als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch angesehen wird. Das Gesetz war als Folge der prodemokratischen Massenproteste von 2019 beschlossen worden und international auf scharfe Kritik gestoßen.
Die vergangenen 4 Jahre unter Präsident Trump waren nicht einfach für die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA. Sie waren geprägt von Drohgebärden und Sonderzöllen, was sich auch in den letzten Tagen der Trump-Amtszeit nicht geändert hat. Julia Kastein.
Als quasi letzte Amtshandlung hat Trumps Handelsbeauftragter Lighthizer jetzt höhere Zölle auf Flugzeugteile, aber auch Wein und Cognac aus Deutschland und Frankreich angekündigt. Wie hoch diese zusätzlichen Zölle sein werden und wann sie in Kraft treten, ließen Lighthizer und seine Behörde offen. Details würden folgen. Die Erhöhung sei nur eine Reaktion auf die Sonderzölle, die die Europäische Union ihrerseits auf amerikanische Waren erhebt. Die dabei gewählte Berechnungsmethode sei unfair, deshalb müssten die USA jetzt nachziehen. Es ist der jüngste Schritt im jahrelangen Streit der Europäischen Union mit den USA um Subventionen für die Flugzeugindustrie, sprich Boeing und Airbus. Schon 2019 hatten deshalb die USA Sonderzölle auf Flugzeuge von Airbus, aber auch Waren wie Wein und Olivenöl aus der EU verhängt. Im Herbst 2020 zog die EU nach und erhebt nun ihrerseits Zölle auf US-Waren im Wert von 4 Milliarden Dollar. Die US Wine Trade Alliance, der Verband der amerikanischen Weinimporteure, warnte, dass die weitere Zollerhöhung vor allem kleinere Unternehmen und Restaurants hart treffen werde. Die US-Weinimporteure forderten den gewählten Präsidenten Biden auf, die Zölle möglichst schnell zurückzunehmen. Ähnlich auch die Reaktion in Brüssel. Die Europäische Kommission erklärte, sie hoffe, dass der Dauerhandelskonflikt mit der neuen US-Regierung endlich beigelegt werden könne.
Der deutsche Sport trauert um eine seiner größten Persönlichkeiten. Im Alter von 91 Jahren ist der ehemalige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Walter Tröger, gestorben. Wie seine Familie mitteilte, aus altersbedingten Ursachen. Ein Nachruf von Martina Knief.
Ich habe Olympia viel gegeben und Olympia hat mir viel gegeben, hat Walter Tröger einmal gesagt und damit verdeutlicht, warum man ihm einst den Ehrentitel Mr. Olympia gegeben hatte. Walter Tröger führte ein Leben im Dienste des Sports, national wie international.
Die Freude am Sport muss schon vorhanden sein. Wenn man, und die Gefahr besteht ja zunehmend, dass man frustriert wird von dem, was im Sport passiert, wenn man sich dadurch leiten lässt, wenn man sich dadurch von dem Weg abbringen lässt, wenn man nicht das Gute sieht im Sport, dann hat man Probleme.
Seit Tokio 1964 erlebte Walter Tröger 27 Olympische Spiele und führte dabei 8-mal die deutsche Olympiamannschaft als Chef de Mission an. Zuletzt war der gelernte Jurist besonders gerne bei den Paralympics zu Gast. Seine größte Herausforderung waren die Spiele 1972 in München, als er Bürgermeister des Olympischen Dorfes war. Und das Attentat am 5. September, als palästinensische Terroristen israelische Athleten, Trainer und Kampfrichter als Geiseln genommen hatten.
Im Vordergrund stand bei mir ganz eindeutig, alles zu tun, was man tun kann, um die Geiseln zu retten, um eine Lösung für sie zu finden.
Gemeinsam mit dem damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher führte Walter Tröger die Verhandlungen mit den Terroristen und bot sich selber zum Austausch für die Geiseln an.
Ich habe nie Angst gehabt davor, obwohl ich ja immer vor dem Mann mit der Handgranate und vor anderen Leuten mit MP und Pistolen stand. Ich habe immer nur versucht, eben sie dazu zu bekommen, einzulenken oder eben das Ultimatum zu verlängern, wenn draußen von den Sicherheitsleuten weiterverhandelt wurde.
Verantwortungsbewusstsein und Entschlossenheit haben stets sein Handeln geprägt, ob als NOK-Präsident oder als Sportdirektor des IOC. Und nicht immer hat das allen gefallen. Aber Walter Tröger setzte sich immer für seine Werte ein, als er beispielsweise lange gegen die Zulassung von Profis bei Olympischen Spielen kämpfte und gegen die Kommerzialisierung der Spiele.
Ich bin überzeugt worden, dass kein Weg daran vorbeiging. Als mein Präsident Samaranch gesagt hat, wir müssen die Elite, wir müssen die Besten dabei haben und alles andere wird ja ohnehin nur erlogen. Auch die Amateure sind ja auch keine echten Amateure. Da habe ich das auch eingesehen. Der Kommerzialismus, wir brauchen ihn ja und er hat ja, das hat ja schon in Los Angeles begonnen, 1984. Aber wir brauchen die Gelder, die aus dem Kommerzialismus erarbeitet werden. Wir müssen wissen, wie alle, die dem Konsumterror ausgesetzt sind, dass man auch mal Nein sagen muss.
Bis zu seinem Tode hat Walter Tröger seine Stimme im und für den Sport erhoben. Kurz nach seinem 80. Geburtstag antwortete er einmal auf die Frage nach seinen Träumen.
Den Traum natürlich weiterhin in guter Kondition älter zu werden, so alt wie es eben geht. Und meine Aufgaben, die ich im Augenblick noch habe, die aber natürlich, wie hätte mein Vorgänger Willi Daume gesagt, zur Rüste gehen, einigermaßen in Ordnung zu Ende zu bringen.
Walter Tröger hat alles in Ordnung zu Ende gebracht und wird dem deutschen und internationalen Sport auf ewig als Mr. Olympia in Erinnerung bleiben.
Ein Nachruf von Martina Knief. Und wir bleiben beim Sport. Karl Geiger hatte vorgestern den Auftakt der Vierschanzentournee der Skispringer in Oberstdorf gewonnen. Heute bei der Qualifikation für den zweiten Wettbewerb in Garmisch-Partenkirchen hat er seine gute Form bestätigt. Michaela Sachenbacher.
So kann das alte Jahr ruhig enden. Die beiden deutschen Topspringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler haben gezeigt, dass sie beim Neujahrsspringen auf jeden Fall ein Wörtchen um den Sieg mitreden werden. Eisenbichler ist in der Qualifikation auf Platz 3 gelandet. Geiger ist Fünfter geworden und war zufrieden.
Das ist ein gutes Zeichen und ich habe jetzt mal Gefühl für die Chance entwickelt und das passt schon.
Klingt ganz so, als wäre da noch mehr möglich. Dass Karl Geiger die Olympiaschanze mag, hat er ja auch schon im vergangenen Jahr bewiesen. Da wurde er Zweiter. Nicht ganz so happy war trotz sehr guter Leistung Markus Eisenbichler. Er hatte, was auch viele Hobbysportler kennen, richtig schwere Beine.
Wenn man dann zu fest in der Muskulatur ist, dann spürt man die Schanze nicht. Dann ist alles hart und man kann überhaupt keine Spannung aufbauen. Und da hat die Physiotherapeutin wirklich eigentlich das gemacht, dass ich springen habe können. Also gut jetzt.
Und gut war es wirklich. Eisenbichler nur ganz knapp hinter Qualisieger Ance Lanisek aus Slowenien und dem Norweger Halvor Egner Granerud. Eisenbichler und Geiger also dabei bei der Musik, wie man so schön sagt, und auch 7 weitere deutsche Springer werden beim Neujahrsspringen antreten, wie zum Beispiel Severin Freund und Richard Freitag. Ganz knapp nicht geschafft hat es Olympiasieger Andreas Wellinger, der aber trotzdem zuversichtlich bleibt.
Ja, es ist ziemlich zäh im Moment, aber muss mir der Situation annehmen. Früher oder später geht der Knoten aber wieder auf, da bin ich davon überzeugt.
Es wäre ihm zu wünschen. Ein Wermutstropfen für viele, das Thema Silvester. Corona-bedingt ja nur kleine Festivitäten erlaubt. Bei den Skispringern wurde ja schon immer mit angezogener Handbremse ins neue Jahr gestartet, aber jetzt gibt es gar nichts mehr.
Natürlich gibt es keine Silvesterfeier oder sonstiges. Wir müssen weiterhin unser Corona-Konzept beibehalten und aufgrund dessen gibt es eigentlich hier dieses Jahr gar nichts.
Sagt der Bundestrainer Stefan Horngacher. Ein gemeinsames Essen. Das war's. Ihm wird's egal sein, sein Neujahrswunsch, ein deutscher Sieg in Garmisch-Partenkirchen. Das hat zuletzt Sven Hannawald 2002 geschafft und danach auch die Tournee gewonnen.
Also die Skispringer feiern nicht. Ist so ein bisschen wie in Berlin. Keine Menschenmassen heuer am Brandenburger Tor. Kein großes Feuerwerk, auch keine Querdenken-Demos. Die sind verboten worden. Markus Streim über die Vorbereitungen der Hauptstadt auf den Jahreswechsel.
Große Polizeipräsenz fast überall in der Stadt. Bis zum Nachmittag haben die Einsatzkräfte aber nur wenig zu tun. Die Menschen halten sich überwiegend an die Regeln und die Polizei geht mit Augenmaß vor. Pressesprecher Thilo Kaplitz.
Wollen sich jetzt hier Personen ansammeln? Also das, was tatsächlich auch dem Infektionsschutz entgegensteht, dieses Ansammeln, das Zusammenfinden von mehreren Personen. Und dann werden wir natürlich intervenieren, dann werden wir mit den Menschen erstmal sprechen. Manche handeln vorsätzlich und da gehen wir dann natürlich auch mit dem großen Besteck dran. Das heißt, wir werden dann auch Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.
Im Laufe des Tages gab es aber weder verbotene Demos noch größere Kundgebungen. Das Aufenthaltsverbot in den 56 eingerichteten Böller-Verbotszonen wurde da noch großzügig ausgelegt. Am Hermannplatz in Neukölln beispielsweise durfte sogar ein Wochenmarkt stattfinden, mit viel Trubel wie sonst auch.
Aber ganz ehrlich, wenn Sie sich mal umschauen, die Märkte, alles findet statt hier heute am Silvester und alle Leute sind hier auf einem Fleck.
Es ist ja vieles verboten worden. Ja. Geknallt werden darf nicht mehr. In den letzten Tagen hat es schon mal mehrmals ein bisschen geknallt, aber sonst ist nichts.
Die Leute sind alle von der Grundstimmung her sehr abgenervt, mittlerweile. Aber Man hält sich dran, ob man will oder nicht.
Trinken könnte alle und Knaller von letztes Jahr holen sie aus dem Keller wieder raus.
Bislang noch nicht und es sind auch genug Bullen unterwegs, die dafür sorgen. Ne?
Im Laufe der Nacht wird die Polizei aber mehr zu tun bekommen. Rund 3000 Einsatzkräfte müssen sich auf die Stadt verteilen und dafür sorgen, dass kein Alkohol verkauft wird, sich niemand in den verbotenen Zonen aufhält, keine größeren Privatpartys stattfinden und nebenbei auch, dass niemand zum Brandenburger Tor kommt, wo das ZDF ohne Publikum und ohne Feuerwerk feiern wird. Polizeisprecher Thilo Kablitz.
Für uns ist es genau dann auch in den Nachtstunden ganz, ganz wichtig, auch damit Augenmaß vorzugehen, auch wieder zu vermeiden, dass Menschen sich in größeren Massen zusammenfinden. Natürlich geht es auch darum, dort, wo Menschen Feuerwerk abbrennen, stellt man sich gerne mal zusammen und guckt die Rakete des Nachbarn an und freut sich darüber. Und eben diese Ansammlung zu vermeiden, darum geht es natürlich auch.
Bleibt die Hoffnung auf einen friedlichen und für alle möglichst gesunden Jahreswechsel in der Nacht.
Und das war die letzte Zeitfunksendung im Deutschlandfunk für dieses Jahr. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen guten Rutsch und für 2021 vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Freude. Auf Wiederhören.